Macht, ja, das ist ein Wort, das uns immer wieder beschäftigt in all ihren seinen Facetten. Denn wir wissen, Macht haben ist etwas vor allem mal Gefährliches, manchmal auch etwas Gutes, aber eher selten. Aber wir wissen, dass ein Machthaber, sei das ein Mensch oder eine Gruppe oder eine Organisation, auf andere Menschen oder Gruppen oder gar Organisationen so einwirken kann, dass die ihr Verhalten und ihr Wünschen, ihr Denken dem des Machthabers unterordnen oder sich sogar angleichen. Das kennen wir, oder? So im Volksmund sagt man dem auch ein bisschen Hirnwäsche, wenn es ganz extrem kommt. Und wir sehen es manchmal auch in der Politik in gewissen Staaten, wie da die Gleichschaltung funktioniert. Macht zu haben, die Menschen so zu führen, wie es einem selber passt. Macht haben, mächtig sein. Letztendlich hat jeder Macht, wenn er jemand anderen zwingen kann oder unter Druck setzen kann, das zu tun, was aber er will. Und der Wille des anderen eigentlich ausgeschaltet wird. Wir kennen das eben, wie gesagt, aus der Politik oder von marktbeherrschenden Firmen, die ihre Position ausnutzen, Konkurrenten aus dem Markt auszuschließen und zu bekämpfen und ihre Macht zu steigern oder eben auch Macht zu gewinnen über viele, viele Menschen, über Millionen von Menschen. Lord Acton, das war ein Adliger aus dem 19. Jahrhundert, sagte mal, Macht korrumpiert. Absolute Macht korrumpiert absolut. Gut, er hat da die Unfehlbarkeitsdoktrin des Papstes angesprochen, aber wir können das ja auch ganz gut nehmen für die Politik, wenn jemand absolute Macht hat und er durch die Macht korrumpiert wird, ist das auch absolut. Es wird einfach immer nur schlimm. Und das ist diese Erfahrungswelt in uns, die wir immer wieder, was wir sehen, was wir erfahren, wenn jemand viel Macht um sich sammelt, ist das uns sehr suspekt. Ja, es gibt vielleicht Menschen oder auch vielleicht auch ganze Völker, denen ist das nicht so suspekt, die sind vielleicht noch froh drum. Aber uns Schweizer, das gefällt uns gar nicht, gell? Wir sind so urdemokratisch, die Macht muss geteilt werden, hä? Machtteilung, wie wir es kennen. Hä? Das ist sehr suspekt, wenn jemand da zu viel Macht auf sich vereint. Und sei es dann nun, wer auch immer, Putin, Trump, Musk oder Kim oder irgendwelche Ideologien wie Neoliberalismus oder Kommunismus oder nehmen wir Firmen, Apple, Microsoft, Meta, Nestle, Novartis, Unilever, wie sie auch alle heißen. Was sie aber gemein haben, so mächtig sie auch erscheinen mögen und so mächtig sie uns beeindrucken wollen, tun oder würden oder wollen. Ihre Macht ist begrenzt. Die sind nicht allmächtig. Ihre Macht ist begrenzt, entweder territorial, also in einem gewissen Gebiet, nur oder zeitlich, das heißt in gewissen Jahren oder Jahrzehnten vielleicht, oder eben halt auch natürlich, dass sie einfach ihre Grenzen haben, wie weit dass sie ihre Macht ausüben können. Dasselbe gilt übrigens für die Götterwelten in der Antike, wo das Volk Israel auch entstanden ist. Rundherum gab es da verschiedene Götterwelten. Später dann die griechischen Götter in ihren Kämpfen waren immer von der Hilfe von anderen Wesen abhängig. Sie konnten das nie alleine tun. Also die waren nicht allmächtig. Die babylonischen Götter im Zuge der Weltschöpfung kämpften sie gegeneinander. Auch die waren nicht allmächtig. Und die kanaanitischen Götter, denen Israel dann begegnet ist, die waren dann ebenso territorial Götter. Aber die waren nicht irgendwo anders dann auch Götter. Die waren regional begrenzt. Und in diesem Hinblick, im Vergleich dazu, bekommt eigentlich die Allmacht Gottes, wie sie die Bibel lehrt, eine ganz besondere Kraft oder eine ganz besondere Ausstrahlung oder einen besonderen Wert. Das ist nicht einfach nur ein Gott unter vielen und der von unserer Hilfe oder der Hilfe von Menschen allgemein abhängig ist, sondern er ist allmächtig. Denn er musste und muss nicht durch Kämpfe wirken. Also das heißt, er muss nicht seine Macht beweisen, indem er andere bekämpft, sondern ganz souverän durch sein Wort. Wir haben es vorhin gesungen. Die Schöpfung ist durch sein Wort entstanden. Wir bekommen Leben durch sein Wort. Psalm 33. Gott besitzt alle Macht. Das bedeutet, dass in seiner Schöpfung niemand und nichts allmächtig ist. Da gibt es nur immer wieder kleine Anhäufungen von Macht, also kleine Anhäufungen im Vergleich zu Gottes Allmacht. Für uns mag es dann manchmal ein bisschen groß sein, ja, aber eigentlich sind es nur kleine Häufchen von Macht, zeitlich und örtlich begrenzt, zum Glück. Und diese so bezeugte Schrift wurde und wird den Menschen, die diese Macht an ihnen haben, wird von Gott geschenkt. Er setzt diese Menschen ein. Das wissen wir auch aus dem Alten Testament, das wird auch immer wieder gesagt. Dies bedeutet auch, wie wenig Macht eigentlich auch der Widersacher hat. Wir lesen da in Hiob, im ersten Kapitel davon, dass der Widersacher Gott fragen muss, ja darf ich endlich, oder? Da ist nichts von Gleichstellung oder so die Rede. Und dies ist ein großer Trost für alle, die unter einer Macht leiden müssen. Und es ist auch eine Hoffnung, dass alles gut werden wird. Denn es gibt nur jemand, der allmächtig ist. Nur einer. Und sonst keiner. Im Gespräch mit Pilatus sagte Jesus, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Johannes 19. Für Gott ist nichts unmöglich, nichts zu schwer für ihn. Das Alte Testament nennt ihn deswegen El Shaddai, Gott der Allmächtige. Er besitzt alle Macht und alle Stärke. Es gibt keine Stärke in dieser Welt, die nicht von ihm kommt. Wenn er sie unter die Menschen teilt, tut er es in seiner Souveränität. A.W. Tozer schrieb dazu, da er über alle Macht des Universums verfügt, kann der allmächtige Herrgott alles so leicht tun wie alles andere. Alle seine Handlungen werden ohne Anstrengung ausgeführt. Er kommt also nicht ins Schwitzen, he? So wie ich hier jetzt oben da. Er verbraucht keine Energie, die wieder aufgefüllt werden muss. Seine Selbstgenügsamkeit, das haben wir schon miteinander angeschaut, gell, im allerersten Teil dieser Reihe, macht es für ihn unnötig, außerhalb seiner selbst nach neuer Kraft zu suchen. Die ganze Kraft, die erforderlich ist, um alles zu tun, was er tun will, liegt in unverminderter Fülle in seinem eigenen unendlichen Wesen. Und in diesem Zitat sind 5 Punkte enthalten, die wir miteinander anschauen wollen. Der erste Punkt wäre unendliche Macht, grenzenlose Macht. Alle Macht, also Allmacht. Es gibt vieles, das du und ich gerne tun würden. Oder? Wir haben ja unsere Wünsche, unsere Pläne. Allein die Kraft fehlt uns dazu. Manchmal fehlt uns die Kraft nur schon im Alltag, all das zu tun, was wir tun sollten. Geschweige denn von den Dingen, die wir gerne tun würden. In Matthäus 26 sagt der Jesus, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus spricht hier die menschliche Schwachheit an. Nicht so bei Gott. Gott kann jederzeit tun, was immer er will. Können wir das von uns sagen? Oder von irgendeinem Menschen? Ja, da diese Mächtigen, die können das vielleicht schon, aber eben nicht überall und zu jeder Zeit. Das kennen wir übrigens vom Thema seiner Souveränität, haben wir auch schon miteinander angeschaut. Und tatsächlich gehen Allmacht und Souveränität Hand in Hand. Keines ohne das andere. Gott ist absolut souverän und er ist allmächtig. Erinnern wir uns nochmal an die Schöpfung, auf Psalm 33 nochmal. Der Himmel, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch das Hauch seines Mundes. Da kommt mir immer spontan dieser Spruch in Sinn, wo Jesus sagt zu diesem römischen Zenturio, was das war. Oder nein, der Zenturio sagt es zu Jesus. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Oder so werde, man kann auch sagen, so werde ich gesund. Oder? Sprich nur ein Wort. Oder denkt an die Größe des Universums, dass wir mit der heutigen Technik weder gänzlich ausmessen können, noch in seinem Ausmaß uns wirklich vorstellen können oder erfassen können. Nur eine kleine Zahl als Vergleich, vielleicht hilft das ja ein bisschen. Es bräuchte 500 Milliarden Jahre nach dem heutigen Wissensstand, 500 Milliarden Jahre, um das ganze Universum bei Lichtgeschwindigkeit umrunden zu können. Als Vergleich, das Licht vom Mond, also oder das Licht von, braucht vom Mond bis zur Erde 1,3 Sekunden. Und das sind 400.000 Kilometer. Also das heißt, ich könnte, wenn ich diese Strecke überwinden wollte, könnte ich 200 Mal nach Südfrankreich in die Ferien fahren und zurück. Das wären auch 400.000 Kilometer. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie viel Mühe nur wir Menschen haben, nur schon auf dem Mond zu landen. 400.000 Kilometer, und das nicht bei Lichtgeschwindigkeit. Die sind dann einen Monat unterwegs, oder? Also ja, bis sie landen, vielleicht eine Woche oder so. Aber insgesamt dann. 400.000 Kilometer, aber was ist denn 400.000 Kilometer zu 500 Milliarden Jahre, Lichtjahre? Das ist schon, das kann man irgendwie gar nicht fassen. Es ist unvorstellbar. Und Gott schuf dieses Universum mit dem Hauch seines Mundes. Was erreichen wir schon im Alltag, wenn wir etwas sagen? Manchmal gar nichts, gell? Aber Gottes Wort ist Leben. Das dürfen wir nie vergessen. Wir brauchen täglich Kraft für den Alltag. Vieles bleibt uns verwehrt wegen fehlender Kraft. Wir kennen das. Und nicht nur bei der Arbeit, auch in der Freizeit, im Privaten oder wenn wir Konflikte lösen müssen oder was auch immer. Jeremia 32. Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. Gottes Kraft ist nicht begrenzt wie unsere. Jesus sagt es nochmals ein bisschen anders. Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Matthäus 19, das ist Jesu Antwort auf die Frage der Jünger, wer denn gerettet werden kann, wenn es ja dann schier unmöglich ist. Ja, für uns Menschen ist es unmöglich, uns zu retten. Aber für Gott sind eben alle Dinge möglich. Und wir kennen diese Lösung. Wir wissen, wir kennen den Weg Gottes, den er vorbereitet hat für alle Menschen, um gerettet zu werden. Und das ist die Lösung, die für alle Sünder gilt. Er kann das härteste Herz erweichen. Können wir das? Er kann blinde Augen sehend und taube Ohren hörend machen. Also jetzt auch im übertragenen Sinn, gell? So dass die Wahrheit erkannt werden kann. Nochmals Jeremia 32, ein bisschen später, im Vers 27. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein, sagt der Gott. Gottes Macht kennt auch hier keine Grenzen. Das ist eine Ermutigung für all jene Christen, die immer noch mit einem schrecklichen Zweifel kämpfen, dass ihre Schuld zu groß sei, als dass Gott sie ihnen vergeben könnte. Auch da ist Gott allmächtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob es für dich auch Schuld gibt in deinem Leben, wo du denkst, ich habe da so gefehlt. Das kann mir Gott unmöglich vergeben. Oder wenn ihr nach außen schaut auf andere zu und denkt, diese Sünde, die dieser Mensch gemacht hat, diese Schuld, die er auf sich geladen hat, kann Gott nicht vergeben. Wir können vielleicht dann nicht vergeben, ja. Gott kann es aber schon und es gibt einen Weg dazu. Und für dich eben auch, Es gibt keine Schuld, die Gott dir nicht vergeben kann. Dass er dir nicht, dass er dich nicht retten könnte. Und da sage ich dann ein bisschen nonchalant, tut mir leid, ich kann jetzt hier dein Selbstmitleid nicht füttern. Oder deine Zweifel, deine Unsicherheit, da kann ich jetzt nicht füttern. Sondern ich sage dich, heirate auf Griechisch, freue dich, Gott ist so viel größer als deine Sünde. Halte daran fest, mach es fest in dir, Gott ist größer als deine Sünde. Er ist allmächtig. Er kann das in Ordnung bringen. Und es ist auch eine Ermutigung für all jene zu beten, die unserem Herzen liegen, wo wir denken, es ist unmöglich, dass dieser Mensch gerettet werden kann. Bei Gott ist nichts unmöglich. Unendliche Macht. Der zweite Punkt wäre unwiderstehliche Macht. Gottes Macht ist absolut. Gott kann nicht besiegt werden. Da gibt es niemanden, der ihn besiegen kann. Keiner kommt an ihm vorbei. Christen haben manchmal diese komische Vorstellung von einem Kampf zwischen Himmel und Hölle, zwischen Gott und Satan, um den Menschen, oder? Ihr kennt sicher diese Vorstellung. Diesen Kampf gibt es eigentlich nicht. Und der Mensch hätte dann quasi die freie Wahl, welche Seite er wählen will. Und diese Seite hätte dann quasi die Schlacht gewonnen. Das heißt, wenn ein Mensch sich dann für den Widersacher entscheidet, hat Gott die Schlacht verloren. Das ist eine komische Vorstellung. Echt? Dann verlöre Gott aber sehr viele Schlachten auf dieser Welt. Das ist absurd und es ist nicht biblisch. Es gibt da kein Patt da zwischen Satan und zwischen Gott. Oder will irgendjemand behaupten, Satan ist genau gleich mächtig wie Gott, sodass sie da ewig kämpfen müssen? Nein, das ist nicht biblisch. Würde Gott ganz alleine auf einer Seite stehen und die ganze Welt, alle Menschen, die Hölle und die Dämonen und alles andere noch dazu auf der anderen Seite, er müsste nur ein Wort sprechen. Allmacht bedeutet auch alle Macht. Hiob 42, 2, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Also niemals, nie nicht. Hä? Also niemals. Niemals kann Gott besiegt werden. Jesaja 14, 27, denn der Herr der Heerscharen hat es beschlossen. Wer will es vereiteln? Seine Hand ist ausgestreckt. Wer will sie abwenden? Wer? Das ist eine rhetorische Frage, gell? Wir wissen die Antwort. Also wer? Niemand. Auch nicht alle. Gott tut, was er beschlossen hat und niemand kann ihn aufhalten. Jesaja 43, 13. Ja, von jeher bin ich derselbe und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke. Und wieder diese Frage, wer will es abwenden? Fragt Gott. Ja, wer? Der Widersacher. Die Machthaber in Moskau und in Washington? Nein. Absurd. Die anderen Götter. Der Papst. Nennt einen Namen. Niemand. Gott ist nicht auf unsere Hilfe angewiesen oder auf die Hilfe von anderen. Es gibt auch keinen Patt, wie gesagt, zwischen Gott und Satan. Egal ob unsere Rebellion oder das Geklüngel des Widersachers. Gott setzt sich mühelos durch. Er setzt seinen Willen durch. Das bedeutet aber auch, dass so wie die Welt im Moment eben dann aussieht, verläuft es auch ganz in Gottes Plan. Es muss im Moment so sein, warum auch immer. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber es geht nichts an Gott vorbei. Mit diesem letzten Vers hier von Jesaja 43 kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich die unerschöpfliche Macht. Gottes Allmacht war schon immer da. Sie ist da und sie wird immer da sein. Sie wird nie abnehmen, so wie die Macht von Menschen. Wie viele Machthaber sind gekommen und gegangen? Wie viele werden noch kommen und gehen? Denn Gott ist unendlich, erinnern wir uns. Gott wird auch nicht müde, haben wir gelesen vorhin, oder? Oder alt. Schaut, welche Wunder er im Alten Testament tat an seinem Volk Israel. Und welche Wunder er in der Kirche tat. Und welche Wunder wir immer wieder beobachten können, wenn Menschen, die eigentlich nur rebellieren wollen, trotzdem an Gottes Weg festhalten. Das ist ein Wunder. Jesaja 40, und jetzt beam ich wieder diesen Vers da, der ist nämlich so schön. Jesaja 40, 28 folgend. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Haben wir es immer wieder vergessen? Vergessen wir es immer wieder? Vergiss dies aber nicht. Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Wenn er nun uns Kraft gibt, nimmt denn seine ab, um diesen Teil, den er uns gibt. Was denkt ihr? Also es gibt keine Milchbüchleinrechnung bei Gott in dieser Hinsicht. Er hat alle Macht und alle Stärke. Und er gibt sie uns ab und er hat trotzdem immer noch alle Macht. Sonst wäre er nicht mehr alle Macht, oder? Ist doch klar. Seine Macht, seine Kraft ist unerschöpflich. Und er teilt sie mit wem? Mit denen, die schon Macht haben in dieser Welt. Ja, eigentlich ja schon, hä? Aber auch mit uns, die wir manchmal einfach zu wenig Kraft im Alltag haben. Mit uns allen. Knaben werden müde und matt, auch in ihren besten Jahren, gell, oder als Halbwüchsige. Und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, und das ist jetzt ein Schlüsselwort, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Natürlich, es ist Jesaja, gell? Das ist aber nicht nur eine Verheißung an Israel. Lies zum Beispiel Philipper 4,13. Ich vermag, schreibt der Paulus, alles durch den, der mich stark macht, Christus. All unsere Kraft kommt von Gott. Wir können alles tun in Übereinstimmung mit seinem Willen. Wir können alles tun in Gehorsam zu seinem Wort. Wir können alles tun, was ihn ehrt. Aber wir können nicht alles tun, was wir wollen oder gern täten. Wir können alles tun, was Gott uns aufträgt zu tun. Er rüstet uns dann schon aus. Durch Christus, durch die Kraft seines Wortes, mit der Kraft des Heiligen Geistes in uns, überwindet er unsere Schwachheit, seinen Willen zu tun. Zu seiner Ehre, nicht zu unserer. Zu seiner Ehre. Und das ist manchmal schwer begreiflich. Vor allem dann, wenn es ein bisschen schwierig wird oder wenn dann Zweifel aufkommen, dann wird es manchmal schwierig, dieses zu fassen, dass Gottes Macht eben unbegreiflich macht. Das können wir kaum fassen. Und das ist der nächste Punkt. Die unbegreifliche Macht. Das Zeugnis seiner Macht geht über alle Vorstellungen hinaus, was wir hier sehen und erfahren. Wir verstehen vielleicht irgendwo durch die Macht eines Präsidenten von Amerika oder von China, aber die Macht Gottes geht unendlich darüber hinaus. Es ist unbegreiflich. Unbegreiflich in dem Sinn, dass wir nicht alles erfassen können, was das bedeutet, unendliche Macht. Oder? Wir können nur staunen. Epheser 3,20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Was wir erbitten, wird nie über seine Macht hinausgehen. Aber ebenso, was wir verstehen, und wir verstehen nicht immer gerade viel. Was Paulus hier aber anspricht, ist die Macht Gottes, die Toten auferstehen zu lassen, im wirklichen und im übertragenen Sinn. Sie aus der Sünde zu erheben, ihnen ein Fleisch und ein Herz zu geben, die Möglichkeit zur Buße, zur Umkehr und ihnen das Leben zu geben, das ewig besteht. Das ist die Macht Gottes. Zeig mir einen Menschen, der das kann. Unbegreiflich. Kommen wir zum letzten Punkt, vollkommene Macht. Und vollkommene Macht jetzt in diesem Sinne, dass seine Macht vollkommen in Übereinstimmung funktioniert mit allen anderen Eigenschaften Gottes. Die wir schon miteinander angeschaut haben und die noch kommen werden, könnt ihr auch noch mal ein bisschen wieder die Einleitung nachlesen. Da kommen ja noch ein paar, die wir miteinander anschauen. Seine Allmacht kann nur so bestehen, in perfekter Übereinstimmung, also in Vollkommenheit, mit seiner absoluten Souveränität, habe ich schon erwähnt, seiner perfekten Weisheit, seiner unendlichen Liebe, seiner erstaunlichen Gnade, seiner Gerechtigkeit, seiner Aseität und, und. Und so gibt es dann doch etwas, das Gott nicht tun kann. Und was wäre das? Er kann nicht im Widerspruch zu seiner selbst handeln. Das kann er nicht. Wir handeln vielmals im Widerspruch zu uns selbst. Wir tun manchmal für das, was wir eigentlich nicht wollen. Das hat schon Paulus geschrieben. Und manchmal auch, auch anders als das, was wir öffentlich dann kundtun. Gott kann das nicht. Er kann nicht im Widerspruch zu seinem Wesen handeln. Gott kann nicht sterben. Gott kann nicht lügen. Titus 1,2 oder Hebräer 6,18. Gott kann nichts tun, das im Widerspruch zu seiner selbst steht. Er kann nicht ungerecht sein. Oder? Gott kann nicht sündigen. Das ist eigentlich der Widerspruch zu ihm. Gott kann nicht sündigen. Das ist aber keine Begrenzung Gottes in dem Sinn. Das ist nicht eine, will ich sagen, eine Begrenzung seiner Allmacht, weil dann wäre es ja nicht mehr Allmacht, sondern es ist das, was uns eigentlich Halt geben kann und was uns Halt gibt. Schaut so einen anderen Gott an, so einen Baal oder so, oder so ein Moloch oder wie auch die alle geheißen haben, die waren begrenzt in ihrer Macht und haben dann mal so, von Zeus wissen wir es auch, der hat mal so gehandelt, dann ging er mal wieder zur Erde und zeugte irgendwelche Menschen oder Halbgötter und hat mal so und so gehandelt. Bei Gott geht das nicht. Gott handelt immer gleich in Übereinstimmung, in Vollkommenheit mit all seinen Eigenschaften. Und das ist irgendwo, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, das ist für uns nicht ganz fassbar, ist es doch irgendwo durch berechenbar. Das gibt uns Halt. Gott verändert sich nicht. Er wird nicht müde wie Odin, der sich ab und zu mal schlafen legt. Und wo wir dann alleine zurechtkommen müssen. Gott ist immer da, haben wir doch auch gesagt, gell? Allgegenwart. Und mit diesem Gott können wir rechnen. Da können wir darauf vertrauen. Er ändert sich nicht. Und das ist eigentlich genau das Stichwort dann für den nächsten Teil. Für die nächste Eigenschaft Gottes. Die Unveränderlichkeit Gottes. Gott ändert sich nicht. Er schläft nicht. Er ist nicht mal nicht da. Und ist nicht mal nie allmächtig oder nicht allmächtig. Gott ist immer allmächtig und immer da. Das kann uns sehr großen Trost und Mut geben, wenn man denn will. Manchmal müssen wir es uns auch nur in Erinnerung rufen, wenn wir da von der Welt und von unseren Grenzen so übereingenommen werden. Gott ist unveränderlich. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und viel Mut, auch aus dieser Erkenntnis oder aus dieser Betrachtung der Eigenschaft Gottes, Gott ist allmächtig.